Direkt aus Europa Nummer 481, Seite B.
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Arbeitsteilung in der Familie von Simone Schlosser.
Das war ziemlich genau wie das dritte Kind bei uns in der Familie eben in den Kindergarten gekommen ist und ich wieder angefangen habe zu arbeiten, 30 Stunden die Woche. Ich hatte eben einen Weg mit der U-Bahn in die Arbeit und bin da am Alexanderplatz immer aus der U-Bahn rausgekommen. Ich dachte immer, wenn ich mich da jetzt 5 Minuten hinlege, dann kann ich mich kurz ausruhen. Ich hatte auch immer wie so das Gefühl, ich bin schon ganz heiß gelaufen. Und wenn ich mich da auf die kühlen Steine irgendwie lege, dann kühle ich ein bisschen ab, liege da 5 Minuten rum und gehe dann eben fröhlich arbeiten. Und das habe ich natürlich nie gemacht.
Patricia Camarata ist Autorin, Bloggerin und Mutter von 3 Kindern. Sie hatte einen familienfreundlichen Arbeitgeber, alle 3 Kinder waren in einer guten Betreuung und sie und ihr Mann hatten eine faire Arbeitsteilung.
Ich würde sagen, das war bei uns so vielleicht 70-30 aufgeteilt, weil wir gesagt haben, ich arbeite eben 30 Stunden die Woche. Mein Mann hat damals Vollzeit gearbeitet. Und dann war das irgendwie klar, dass mit diesen 10 Stunden, die ich weniger arbeite, eben ein Großteil der Familienarbeit auf mich zurückfällt. Und ich fand das auch in Ordnung.
Was die beiden bei dieser Aufteilung nicht beachtet hatten, waren die Aufgaben, die drumherum noch anfielen.
Also alles, was man eigentlich nicht miteinander abspricht, was aber trotzdem im Hintergrund immer geplant, bedacht und ja auch umgesetzt wird.
Diese typischen Gedankenketten aus, morgen früh soll es regnen, passen die Gummistiefel eigentlich noch? Vielleicht müssen wir neue kaufen, schaffe ich das morgen nach der Arbeit? Da war doch dieser Kindergeburtstag, wo müssen wir da nochmal hin? Und haben wir eigentlich ein Geschenk dafür gekauft? Im Grunde sind das alles Kleinigkeiten, aber wenn man die zusammennimmt, dann kommt ein ganz schöner Berg zustande.
Vor allem eben dieses Planerische, wenn die Kinder irgendwo eingeladen waren, dass man sich fragt, wie kommen die eigentlich dahin, wer holt die dann wieder ab, was kaufen wir für Geschenke und aber auch im Haushalt tatsächlich so Sachen wie Betten neu beziehen oder Winter- und Sommerkleidung austauschen, feststellen, dass die Kinderklamotten nicht mehr passen, dass man neue Schuhe kaufen muss, regelmäßig in den Turnbeutel zu gucken, dass die Turnschuhe auch noch passen.
Das Hauptproblem ist, dass viele dieser Arbeiten unsichtbar sind, besonders für denjenigen, der sie nicht macht. Diese Erfahrung hat Patricia mit ihrem Mann gemacht.
Tatsächlich habe ich erstmal einfach das Gespräch gesucht und versucht eben klar zu machen, was da diese große Last auch ausmacht. Und da hat sich aber relativ schnell gezeigt, dass wir da nicht so richtig vorankommen. Also wir haben da sehr viel drüber gesprochen und auch diskutiert, wie es irgendwie anders laufen könnte. Und letztendlich ist dann nach sehr, sehr langen Diskussionen auch die Beziehung daran gescheitert.
Volker Beisch ist Gründer der Väter GmbH. Die kümmert sich um die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, und zwar speziell aus Sicht der Väter.
Väter erleben tatsächlich eher den Druck der Mütter. Also nach dem Motto, Mensch, übrigens, kümmere dich bitte darum. Die Frau hat es im Blick und delegiert oft an den Partner.
Das gilt selbst für Partnerschaften, die eigentlich für sich den Anspruch haben, dass beide gleichberechtigt sind. Das geht meistens in der Elternzeit los. Nur 4 von 10 Vätern nehmen überhaupt Elternzeit und davon machen die meisten gerade mal 2 Monate. Das dann häufig sogar noch gleichzeitig mit der Mutter.
Wir haben immer noch den Klassiker, dass die Frau den Großteil der Elternzeit nimmt. Und aufgrund dessen, dass sie das tut, ist sie natürlich auch am Anfang mit vielen, vielen Tätigkeiten vertrauter, geübter, trainierter, kann man sagen, aber auch belasteter.
In vielen Partnerschaften besteht deshalb weiterhin das Vorurteil, Frauen könnten das mit Familie und Haushalt einfach besser.
Also das liegt ja nicht daran, irgendwie, das ist ja nicht in den Wiege gelegt, ne? Das ist ja nicht im Blut der Mutter, eine gute Familienarbeit zu leisten, sondern es ist tatsächlich so, dass man das üben muss, dass man eintrainieren muss, dass man an vieles denken muss. Also das ist eine Frage auch der Übung und es ist eine Frage auch der Gewohnheit.
Mein Name ist Joe, kurz für Johanna. Ich bin freiberuflich tätig und lebe in Berlin zusammen mit meinem Ehepartner.
Johanna hat es sich zum Ziel gemacht, diese Gewohnheiten zu ändern und die Aufgaben eben so zu verteilen, dass beide gleichmäßig eingebunden sind. Das kann dann natürlich zu Diskussionen führen, aber nach Meinung von Johanna sollten Paare genau das in Kauf nehmen.
Kloputzen hat halt mit Romantik nichts zu tun. Niemand macht das gerne. Und es gibt auch keine biologischen, genetischen Faktoren, die es Frauen leichter erträglich machen, diese Dinge zu erledigen als Männern. Und bei diesen unangenehmen Dingen muss man einfach gucken, ja, wie man es fair aufteilt.
Einige grundsätzliche Aufgaben haben sie untereinander aufgeteilt.
Wie, dass er zum Beispiel alle Arzttermine übernimmt und ich die Schuhe kaufe.
Andere Aufgaben erledigen sie gemeinsam, wobei es dabei weniger um sie geht als darum, was andere wohl denken könnten. Ein Gefühl, das wahrscheinlich viele Frauen kennen.
In Bezug auf Besuch beispielsweise habe ich mich dann auch bei dem Gedanken ertappt, wenn das jetzt hier nicht sauber ist, dann fällt das auf mich zurück. So. Und habe das dann auch meinem Partner mitgeteilt und habe gesagt, wie krass das doch ist. So, wir wohnen beide hier, wir verbringen gleich viel Zeit, mehr oder weniger hier, wenn wir jetzt am Wochenende Besuch bekommen. Wieso fühle ich mich dafür verantwortlich?
Johanna hat für sich einen Weg gefunden, damit umzugehen, nämlich mit ihrem Partner offen darüber zu reden.
Diese Dinge dann auszusprechen, wenn sie einem in den Sinn kommen, ist für mich eine sehr, sehr gute Strategie geworden, damit auch selber umzugehen.
Patricia Camarata hat mittlerweile einen neuen Partner.
Also es wird oft mir gesagt, dass Aufrechnen in der Beziehung ja eigentlich total dem romantischen Liebesideal irgendwie entgegensetzt und dass das auch alles sehr mühsam ist. Dazu kann ich immer nur sagen, solange das ohne Aufrechnen klappt, dass also weder quasi ein Partner super frustriert noch total erschöpft ist, muss man sich die Mühe natürlich nicht machen. Aber immer dann, wenn es dieses Ungleichgewicht gibt, dann lohnt sich das Aufrechnen.
Der erste Schritt ist, alle Aufgaben sammeln. Dabei sind nicht nur die Frauen gefordert, es gibt genauso auch Aufgaben, die eher Männer übernehmen. Die Steuererklärung zum Beispiel oder das Auto zum TÜV bringen.
Oder die Waschmaschine hat so einen Filter, der regelmäßig sauber gemacht wird, von dem die meisten Frauen nicht mal wissen, dass es den Filter gibt.
Die meisten dieser Aufgaben fallen allerdings nur selten an. In vielen Fällen sogar nur einmal im Jahr. Im Vergleich dazu müssen viele Frauenaufgaben mehrmals täglich erledigt werden. Deshalb gehört auch auf die Liste, wie viel Zeit so eine Aufgabe in Anspruch nimmt. Wenn die Liste fertig ist, lohnt es sich, nach den Erfahrungen von Patricia, sie nochmal durchzugehen und dabei zu schauen, welche der Aufgaben sind wirklich notwendig. Erst dann gehe es darum, diese untereinander aufzuteilen. Sie und ihr Partner haben jedenfalls festgestellt, Aufrechnen kann auch romantisch sein.
Das bringt einfach langfristig gute Stimmung und glückliche Partner und eine glückliche Beziehung auch. Und von daher, glaube ich, lohnt sich das schon.
Ich glaube auch, das tut Vätern gut, weil sonst kommen Väter tatsächlich auch so oft in die Situation, sich als, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, als Praktikant ein bisschen zu fühlen. Ne? So, also eigentlich nicht so richtig zu wissen, wie der Laden hier läuft.
Das ist nochmal Volker Beisch von der Väter-G GmbH.
Und deshalb ist es extrem wichtig, dass Paare sich da wirklich mal hinsetzen, absprechen und konkret auch planen und das halt auch beibehalten im Alltag.
Aber das muss man tatsächlich üben, meint Volker Beisch, und zwar die Mütter genauso wie die Väter. Dazu gehört auch eine andere Aufteilung der Arbeitszeit. In Deutschland sind fast 80% der Hauptverdiener männlich. Ähnlich hoch ist der Anteil der Mütter, die in Teilzeit arbeiten. Für viele Männer ist das eine willkommene Ausrede.
Wenn ich als Mann mehr verdiene als die Frau, dann ist der Job auch wichtiger.
Wenn beide ihre Arbeitszeit reduzieren, kann das erstmal ein finanzielles Risiko sein. Aber Volker Beisch ist davon überzeugt, langfristig zahlt sich das fast immer aus.
Weil wenn Sie tatsächlich das Geldthema nicht offensiv ansprechen, und es ist immer noch ein tabuisiertes Thema teilweise, dann laufen Sie Gefahr, tatsächlich in so ein klassisches Familienbild reinzulaufen, was Sie beide eigentlich nicht wollen.
Bei uns war es so, dass uns beiden wirklich wichtig war, dass wir das wirklich 50-50 aufteilen, also sowohl was die Arbeitszeit angeht und eben auch was die Zeit mit den Kindern angeht und halt auch beide, also finanziell uns eben beteiligen an der Miete und allem und das genauso tragen.
Eva und Sebastian sind Ende 30 und leben mit ihren beiden Töchtern in Köln. Die Ältere ist 8 Jahre alt, die Jüngere geht noch in die Kita. Noch während der ersten Schwangerschaft haben sie ihre eigene Methode entwickelt. Kinderdienste.
Die gehen immer von abends 6 bis zum nächsten Tag um 6. Also beziehungsweise sind manchmal auch 2 oder 3 Tage am Stück. Und wir haben irgendwie die Erfahrung gemacht, dass dann immer schon geklärt ist, wer bringt die Kinder ins Bett, wer macht Abendessen.
In den ersten Monaten war Kinderdienst vor allem Füttern. Die beiden haben eine Mischung gemacht aus Stillen und Abpumpen. Wenn Eva dran war, hat sie gestillt. Wenn Sebastian dran war, hat er eine Flasche gegeben. Heute gehören zum Kinderdienst alle Aufgaben, die im Laufe des Tages anfallen.
Wenn ich um 6 übernehme, dann mache ich das Abendbrot. Häufig ist es so, dass der oder die vorher dran ist, schon mal deckt oder sagt, zieht mal eure Schlafanzüge an oder so. Aber jedenfalls, genau, um 6 übernimmt halt jemand dann Abendbrot und ins Bett bringen. Und genau, also Zähne putzen, wenn es da Kampf gibt, ist halt klar, dass wenn ich Dienst habe, dass ich dann mich darum kümmern muss, dass sie aber Zähne putzen.
Und morgens dann wieder von vorne. Wer keinen Dienst hat, hat im Prinzip frei, darf aber natürlich auch da sein und mithelfen. Parallel zu den Kinderdiensten teilen die beiden ihre Arbeitszeiten auf. Eva und Sebastian sind beide selbstständig. Er im Bereich klassische Musik, sie in der Erwachsenenbildung. Alle paar Wochen setzen sie sich zusammen und machen die Planung. Für beide auch eine Herausforderung.
Das ist manchmal echt nervig, weil es wahnsinnig viel Planung ist. Also das ist nicht manchmal nervig, das ist echt total nervig. Aber ich merke halt, dass immer, wenn wir es dann gemacht haben, so viel Klarheit reinbringt und so viel Spontanität ermöglicht, weil ich einfach merke, ich kann mir überlegen, ob ich heute ausschlafe und später anfange oder ich kann mir überlegen, ob ich mich noch nachmittags mit einer Freundin zum Kaffee treffe und so und wir das dann halt nicht mehr absprechen müssen.
Auch mit Blick auf ihre Töchter finden Eva und Sebastian ihr Modell sinnvoll, denn die wachsen gar nicht erst mit klassischen Rollenbildern auf.
Ich fand auch, dass es letztendlich wirklich super funktioniert hat mit den Kindern eben auch von Anfang an, dass letztendlich für das Kind der oder diejenige, die es füttert, im alten Sinne Mama ist, ne? Also im Rollensinne.
Ich merke umgekehrt so diese klassische Vaterrolle, dass du dich halt rausziehen kannst. Also dass du zwar da bist und so, aber sozusagen, ich sag jetzt mal sonntagspapa-mäßig, dich auch rausziehen kannst, wenn es anstrengend wird. Das erlebe ich halt total oft.
Beide Töchter wissen jedenfalls immer ziemlich genau, wer von den beiden gerade zuständig ist.
Also es gibt soweit, dass das heute noch so ist, werden sie nachts aufwachen, dass sie nach dem rufen, der sie noch ins Bett gebracht hat. Sie merken, welche Person sich verantwortlich fühlt und akzeptieren die auch dann als jetzt gerade die Person, an die sie sich wenden müssen.
Für die Familie funktioniert das Modell so gut, dass sie das auch im Urlaub machen.
Ich glaube, ich neige auch dazu, schnell das Gefühl zu haben, ich mache da irgendwie mehr oder so. Und ich weiß halt einfach, ich mache nicht mehr. Das ist also sozusagen, es fühlt sich zwar so an, dass es anstrengend ist, aber es ist halt einfach anstrengend. Aber nicht, weil ich wirklich so viel mehr mache, sondern einfach, weil es anstrengend ist.
Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wie man das quasi gerecht verteilt, wenn man diese Arbeitsteilung behält. Also als Mann Ernährer zu sein und als Frau sich um Kinder und Haushalt und Familie zu kümmern, sozusagen, was dann wie viel bedeutet oder wert ist. Wir machen beide Seiten einfach gleichberechtigt und insofern ist es dann ausgewogen.
Das war ein Feature von Simone Schlosser. Jetzt kommen gleich die Nachrichten.
20 Uhr. Die Nachrichten.
Bundeskanzlerin Merkel hat
Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Ob gelber Sack, graue Restetonne oder Glascontainer, was wir wegwerfen, ist Abfallfutter für eine gewaltige Industrie. Ein Millionengeschäft. Und davon erzählt Christian Blees.
Abfall kann gar nicht vermieden werden, weil alles, was produziert wird, wird irgendwann zu Abfall. Also das heißt, der Abfall ist nicht das Problem, sondern der Konsum oder wie viel wir produzieren.
Der Verpackungsmüll ist auf jeden Fall ein Thema in Deutschland. Einfach deswegen, weil wir pro Person 38 Kilo im Jahr an Verpackungsmüll generieren. Damit sind wir in Europa in der Spitzengruppe der Verpackungsmüllproduzenten. Und das stellt schon auch eine große Herausforderung an unser Sammel- und Recycling-System dar.
Da gibt es ganz viele Beteiligte, die unterschiedliche Interessen haben. Und diese Interessen muss man versuchen, unter einen Hut zu bringen. Und das Ganze soll auch noch mit Wettbewerb stattfinden, damit nämlich der, der es am Ende bezahlen muss, und das ist der Kunde, nicht zu teuer wegkommt.
In einer langgestreckten Industriehalle befindet sich ein rund 20 Meter langes und 1 Meter breites Fließband. Auf beiden Seiten steht ein halbes Dutzend Männer in Arbeitskleidung. Vor ihnen ziehen alle möglichen Arten von Elektroschrott vorbei. Vom ausgemusterten Anrufbeantworter über die defekte Bohrmaschine bis hin zum Staubsauger, in dem noch ein prall gefüllter Beutel steckt. Kurz zuvor lagen all die Elektrokleingeräte noch draußen vor der Halle auf einem riesigen Müllberg. Von dort aus hat sie ein Bagger auf das Förderband gehievt. Hier im Inneren wird schweigend gearbeitet und trotz des Lärms sehr konzentriert. Mit geübten Händen greifen die Männer nach den Wertstoffen, die sich ohne größeren Aufwand aussortieren lassen. Diese landen in großen, neben dem Fließband postierten Containern. Ein Mitarbeiter ist für Plastikteile zuständig, andere picken Kabel, Glas oder Holzkomponenten heraus. Ziel ist es, am Ende möglichst sortenreine Wertstofffraktionen zu erhalten.
Was in den Elektroalkgerätefraktionen drin ist, kann man ja heute noch nicht sagen. Das ist eine bunte Mischung. Und wie werthaltig oder nicht werthaltig ist, weiß ich noch nicht heutzutage.
Guido Sellin, Geschäftsführer der Elektrocycling GmbH aus Goslar. Das Unternehmen mit seinen 160 Mitarbeitern recycelt pro Jahr rund 50.000 Tonnen Elektroschrott.
Das macht dann am Ende der Verarbeitungsprozess und das Resultat, was daraus kommt, ob das dann ein gutes Geschäft war oder kein gutes Geschäft war. Das ist eine bunte Mischung, ein kleines Lotteriespiel.
Nach dem Vorsortieren wandert der Elektroschrott in den Schredder. Anschließend werden in einer Sortierstrecke aus dem zerkleinerten Material verwertbare Metalle herausgefiltert, wie etwa magnetisches Eisen oder Aluminium. Eine Sensormaschine sortiert zeitgleich dazu Kunststoffe aus, die in die Wiederverwertung gehen. Der Elektroschrott ist in 6 Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe hat eine andere Werthaltigkeit.
Ein Beispiel, wo das Recycling halt so viel Geld kostet, weil das recht kompliziert ist, sind die Kühlschränke, Kühlgeräte. Da bekommen wir Geld dazu, damit wir das Recycling gestalten können. Anderes Beispiel sind die Haushaltskleingeräte, wo relativ oft auch mal ein Computer dabei ist. Da sind werthaltigere Stoffe drin. Für das Material kann man mitunter noch Geld bezahlen. Das ist aber immer abhängig von der Marktlage, von Metallpreisen und so weiter. Also so weit geht das auseinander.
In einer anderen Halle zerlegen derweil 2 Mitarbeiter ausgemusterte Fernsehapparate. Eigentlich, so sollte man meinen, müsste die Ära der klobigen Röhrengeräte längst vorbei sein. Trotzdem landen pro Woche immer noch mehrere tausend Stück in den Elektrocycling-Containern. Die Bildröhren der alten Fernseher enthalten große Mengen an Kupfer, die Platinen Gold und Silber. Sämtliche Edelmetalle verkauft die Entsorgungsfirma aus Goslar zur Weiterverarbeitung an andere Unternehmen.
Recycling ist nur ein Mittel zum Zweck, es ist kein Selbstzweck,
sagt Alexander Gosten, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft.
Entscheidend ist für ihn etwas anderes, nämlich, dass durch Recycling möglichst wenig neue Rohstoffe gewonnen werden müssen.
Wir substituieren oder wollen substituieren ja Primärrohstoffe. Also Primäreisen, Primärzellulose oder Glas. Und entscheidend ist, dass sozusagen der Einsatz von Primärrohstoffen, die wir aus aller Welt importieren, reduziert wird.
Bundesweit sind rund 280.000 Personen in etwa 10.000 Unternehmen damit beschäftigt, Abfälle zu sammeln, zu sortieren und wiederzuverwerten. Bei einem Branchenumsatz von 70 Milliarden Euro pro Jahr. Dass das Wertstoffgeschäft floriert, ist unter anderem auf die Verpackungsverordnung von 1991 zurückzuführen. Sie beendete das Monopol der kommunalen Abfallentsorgung mit ihren grauen Mülltonnen. Hinzu kam ein zweiter Ansatz, der den wachsenden Müllbergen Herr werden sollte. Die Idee dahinter:
Um die Deponien zu entlasten, müssten die Inverkehrbringer von Verpackungen entweder selber entsorgen oder sie beauftragen einen Dritten. Die Finanzierung der Verpackungsentsorgung erfolgt im Grunde genommen an der Kasse des Supermarktes. Also das ist im Kaufpreis integriert. Also der Kunde weiß nicht, was die Entsorgung von Verpackungen kostet.
Das ganze System unserer Verpackungsentsorgung ist ganz schön kompliziert in Deutschland.
Henning Krumrei, Leiter Politik und Kommunikation der Berliner Alba Group. Das weltweit aktive Recyclingunternehmen beschäftigt über 8000 Mitarbeiter. Mit seinen beiden Marken Alba und Interzero erwirtschaftet der Konzern eigenen Angaben zufolge pro Jahr einen Umsatz von 2,1 Milliarden Euro. Damit liegt die Alba Group bundesweit auf Platz 2 hinter der Remondis SE und Co. KG aus dem nordrhein-westfälischen Lünen. Wie alle anderen Entsorger in Deutschland müssen sich auch Alba und Remondis immer wieder aufs Neue darum bewerben, in bestimmten Regionen Wertstoffe aus dem Hausmüll einsammeln zu dürfen.
Wir kriegen als Entsorger gesagt, was wir abzuholen haben, wo wir das abzuholen haben und wie oft wir das abzuholen haben. Dann gibt jeder Entsorger sein Angebot ab und einer, im Zweifelsfall eben der günstigste oder der aus der Kombination günstig und gut und zuverlässig das anbieten und leisten kann, der bekommt den Zuschlag. Der Glasmarkt ist eigentlich im Moment der einfachste, den es im Bereich der Recyclingwirtschaft gibt. Das ist ganz einfach erklärt. Erstens wird sehr gut gesammelt und sehr gut getrennt. Ungefähr 90% des Glases, beispielsweise Glasflaschen für Getränke, werden wieder gesammelt und recycelt. Glas kann man unendlich oft wieder einschmelzen und wieder neue Produkte daraus machen. Und die Nachfrage ist auch relativ konstant, denn egal ob Krise oder nicht Krise, die Leute brauchen immer Getränke, also müssen auch immer Getränke abgefüllt werden. Und für das Glasrecycling ist es nur wiederum völlig egal, ob da Saft reingefüllt wird oder Milch oder Bier oder Wein. Altglas ist Altglas.
Der Markt für die verschiedenen Wertstoffe ist mitunter starken konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Denn das Geschäft mit dem Müll ist längst ein globales. Beim Altpapier zum Beispiel gingen die Preise Anfang 2020 deutlich nach unten. Statt bis zu 150 Euro pro Tonne erhielten Entsorgungsunternehmen plötzlich nur noch rund die Hälfte. Grund dafür war ein Einführstopp der chinesischen Regierung. Jetzt bieten zunehmend auch Entsorger etwa aus Polen oder den Niederlanden ihr Altpapier in Deutschland an und drücken dadurch die Preise weiter nach unten. Dies wiederum könnte dazu führen, dass deutsche Entsorger ihre Gebühren für das Einsammeln des Papiermülls in absehbarer Zeit erhöhen. Andere und zugleich noch viel größere Probleme gibt es beim Verwerten von Kunststoffabfällen.
Wenn es eine Mischung ist aus verschiedenen Plastiksorten, dann können sie es nicht recyceln oder nur unter sehr, sehr hohem Aufwand, und den Aufwand macht sich niemand.
Manfred Santen, Chemieexperte bei Greenpeace Deutschland.
Wir haben ja ein sehr gutes Trenn- und Sammelsystem, die gelben Tonnen und die gelben Säcke. Das funktioniert ganz gut. Allerdings glaubt man ja immer, dass das, was wir da feinsäuberlich verpacken oder in die gelbe Tonne geben, recycelt wird. Das stimmt aber nicht. Es sind gerade mal 50%, die wirklich recycelt werden. Der Rest wird entweder verbrannt oder exportiert.
Im Unterschied zu Glas und Papier ist das Aufbereiten des Plastikmülls sehr kompliziert. Denn mit dem Einsammeln und Reinigen der oft stark verschmutzten Kunststoffabfälle allein ist es selten getan. Oft sind in einer einzigen Plastikverpackung viele verschiedene Kunststoffsorten enthalten. Sie alle müssen mühsam getrennt werden. Denn nur aus sortenreinen Kunststoffen lassen sich wieder höherwertige Produkte herstellen, wie zum Beispiel neue Lebensmittelverpackungen. Oft ist das zu teuer. Darum wandert von den rund 50% recycelbaren Plastikabfällen ein Großteil in die Müllverbrennung. Dort wird der Müll in Wärme oder Strom umgewandelt. Zugleich entstehen aber auch Treibhausgase wie Kohlendioxid. Was dann noch übrig bleibt, wird exportiert.
Wir exportieren 15-18% unserer Plastikabfälle ins Ausland. Wir haben zum Beispiel früher ganz viel nach China exportiert. China hat dann irgendwann gesagt, sie wollen diese Abfälle, die sich schwer recyceln lassen oder die verschmutzt sind, nicht mehr haben.
Auf illegalen Deponien in Brandenburg rotten nach meinen Recherchen mindestens 5 Millionen Tonnen vor sich hin. Nicht nur Plastikmüll, auch andere Abfälle.
Der Journalist Michael Billig aus Leipzig betreibt den Internetblog müllrausch.de. In seinem Buch Schwarz-Rot-Müll beschreibt Billig detailliert die dunkle Seite des Wertstoffhandels.
Also ich war im Februar auf einem illegalen Abfalllager in Brandenburg. Da türmen sich 60.000 Tonnen Müll auf. Und das meiste, was ich da gesehen habe, war Plastikmüll. Und da liegt eben Plastikmüll aus Haushalten, Plastikmüll von Baustellen, Plastikmüll aus der Landwirtschaft und aus Krankenhäusern. Das sind auf jeden Fall auch Verpackungsabfälle, liegen da herum, die man eben aus der gelben Tonne, aus dem eigenen Konsumverhalten, aus dem Verbrauch kennt. Die Verfolgung von Abfallwirtschaftskriminalität genießt einfach eine sehr geringe Priorität. Das zieht sich durch alle Ebenen. Umweltbehörden, die die Entsorgungsbranche kontrollieren und Vergehen zur Anzeige bringen sollten, mangelt es nach meinen Recherchen nicht nur an Personal, sondern auch an einem gewissen Ermittlungseifer. Und viele Verfahren werden deshalb eingestellt. Und wenn es mal zu einer Anklage kommt, dann kann es Jahre dauern, ehe verhandelt wird.
Mit dem 2019 in Kraft getretenen Verpackungsgesetz will die Bundesregierung die Entsorgungsfirmen verstärkt in die Pflicht nehmen. So sollen die Quoten beim Kunststoffrecycling von derzeit rund 50% bis zum Jahr 2022 stufenweise auf 63% steigen. Ein ehrgeiziges Ziel, so Manfred Sanden von Greenpeace.
Die Recyclingquoten zu erhöhen kann vernünftigerweise oder sinnvollerweise eigentlich nur so erreicht werden, dass man Materialien nutzt, die auch wirklich recycelbar sind. Und auf dem Gebiet haben wir noch hohen Nachholbedarf. Das heißt, es fängt wirklich an der Entwicklung des Produktes an, dass man sich Gedanken darüber macht, welches Material nutzen wir und was bedeutet das nach Ende der Nutzungsdauer, wie kann dieses Material weiter genutzt werden.
Henning Krumrei vom Berliner Entsorger Alba. Manche Abfälle lassen sich selbst bei aufwendigster Aufarbeitung schlicht nicht recyceln, wie zum Beispiel gebrauchte Babywindeln.
Die wird gerne in die gelbe Tonne geworfen. Als jemand aus der Branche versteht man es nicht. Aber wahrscheinlich ist es so, dass sich die Leute sagen, naja, an sich sind es doch prima Werkstoffe, da habe ich dieses Zellulose-saugende Material, das kann man wieder aufarbeiten, das sind ja Zellulosefasern, theoretisch richtig, möchte man aber bei einer Windel dann lieber nicht. Und außenrum ist ja eine Plastikhülle, Kunststoff kann man auch wieder aufarbeiten, muss doch auch gehen. Wie gesagt, theoretisch stimmt's, aber gebrauchte Windeln bitte nicht. Das heißt also, die Hälfte dessen, was am Ende dann doch verbrannt wird, ist einfach Müll, der da gar nicht reingehört, den man eigentlich in die graue Tonne schmeißen müsste.
Wie sich mit Wertstoffrecycling Geld verdienen lässt. Das war ein Feature von Christian Blees.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishiikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, nun geht's mit den Übungsaufgaben Direkt aus Europa Nummer 480. Eine Sendung auf der Senderei, die der Westdeutsche Rundfunk in seinem dritten Hörfunkprogramm sonntags von 8:30 bis 9:00 sendet und von 13:30 bis 14:00 wiederholt, hatten wir schon mal in Nummer 468 vom Februar vor einem Jahr. Das war auch eine Sendung von Frau Burgwinkel. Damals ging es um den Erstgeborenen. Eine andere Sonntagssendung ist die vom Deutschlandfunk vom 29. März 2020 von 9:30 bis 10:00. Da geht es um das Eigentum an Grundstücken, die man bebauen kann, und an Wald und Felder. Im Grundgesetz der deutschen Verfassung steht im Artikel 14 Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen. Zum Eigentum gehört auch der Grundbesitz. Und der Grundbesitzer muss dafür sorgen, dass sein Besitz auch der Allgemeinheit dient. Hier aus den drei westlichen Besatzungszonen, die Bundesrepublik wurde, gab es schon die Länder, und in Bayern gab es schon die Verfassung vom 8. Dezember 1946. Vorher hatte es schon eine von 1818 und eine von 1919 gegeben. In der von 1946 steht im Artikel 161, die Verteilung und Nutzung des Bodens wird von Staatswegen überwacht. Im Artikel 106, jeder Bewohner Bayerns hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Der Ried weist darauf hin, dass Luft und Boden die wichtigsten Grundlagen des Lebens sind, und zitiert den Münchner Oberbürgermeister von 1960 bis 1972 und SPD-Vorsitzende von 1987 bis 1991 Hans-Jochen Vogel, der 2019, ehe er 2020 starb, noch auf 80 Seiten erläutert hatte, dass der Boden keine beliebige Farbe, sondern eine Grundvoraussetzung menschlicher Existenz ist und man damit anders umgehen muss als mit anderem Eigentum. Man kann Land aus dem Meer gewinnen, aber nur in sehr beschränktem Maße. Deshalb hat schon 1972 eine vom SPD-Vorstand eingesetzte Kommission für Bodenrechtsreform verlangt, Verfahren zur Enteignung von Grundbesitz zu beschleunigen, das Vorkaufsrecht der Gemeinden auszuweiten, Wertsteigerungen, die durch die Stadtplanung entstehen, nicht den Grundbesitzern zu überlassen und die durch steigende Mieten entstehenden Gewinne bei den Grundstückspreisen zu besteuern. Allein von Fischen, Vögeln und wilden Tieren können sich die Menschen schon lange nicht mehr ernähren. Man braucht Felder, auf denen Pflanzen wachsen. Wo es genug Land gibt, sucht man sich ein Stück Land aus, baut darauf ein Haus und bewirtschaftet den Rest so, dass man davon leben kann und auch noch etwas für ein bisschen Tauschhandel übrig hat. Da käme niemand auf die Idee, sich von jemandem ein Stück Land zu pachten und ihm dafür Pacht zu bezahlen. Das Land ist immer so viel wert wie die Mühe, die es gemacht hat, auf Felder anzulegen. Wenn aber kein Land mehr frei ist und jemand nicht genug Felder hat, um seine Familie zu ernähren, möchte er sehr viel Geld ausgeben, um Land dazu zu kaufen. Denn derjenige, der bisher auf diesem Stück Land seine Felder hatte, müsste von dem Käufer so viel Geld bekommen, dass er und seine Nachkommen davon leben können. So ein Grundstück wäre kaum zu bezahlen. In diesem Zusammenhang erinnert Herr Wicht an die Grundstücke, die bis 1802 Kirchen gehörten. Die Kirchen verloren ihr Eigentum in